Hi, hier ist Janik aus dem Studio und wie ihr mitbekommen habt, es ist ein bisschen ruhig geworden bei uns im Corporate Entrepreneurs Podcast in der letzten Zeit. Das liegt daran, dass wir die Sommerferien genießen und uns überlegen, wie es mit dem Podcast weitergeht und auch schon ganz viele neue Folgen und klasse Gäste aufgenommen haben. Natürlich lassen wir euch aber nicht im Stich und haben was vorbereitet, was ihr euch stattdessen auf die Ohren zimmern könnt. Eins unserer Projekte ist der Podcast Mut zur Sache mit der Marfo Group. In diesem geht es einerseits um Unternehmertum und andererseits um das Bergsteigen. Und in dem Podcast begleiten wir den CEO der Marfo Group, Ralf Lehleuter, in seinem unternehmerischen Leben und Extrembergsteiger Marc Grün, der genau in der Zeit des Podcasts den Gasher Brum 2, 13. höchster Berg der Welt, 8000er, in Pakistan beklimmen wird. Das ist eine sozusagen Sommer-Podcast-Aufnahme und die 6 Folgen erscheinen nach und nach. Die ersten beiden Folgen sind schon draußen. Und ihr könnt euch das live anhören, das Projekt verfolgen. Der Ausgang ist noch ungewiss, da die Expedition gerade stattfindet. Und auf Social Media findet ihr auch noch exklusive Inhalte. Damit ihr euch ein bisschen heiß machen könnt oder vielleicht eher kalt auf die Berge, findet ihr hier und jetzt die erste Folge des Podcasts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch den weiteren Teil des Podcasts verfolgt und auch beim Mut zur Sache der Marfo dabei bleibt. Das findet ihr auf allen Kanälen und natürlich auch auf Social Media, wo ihr noch exklusive Einblicke vom Berg bekommt mit Videos und Tonaufnahmen von Marc, soweit wir sie bekommen. Viel Spaß beim Hören und bis bald.
Es geht los. Expeditionsstart bei Mut zur Sache. Ich sitze zusammen mit Ralf und Marc und wir haben uns ein gemeinsames Projekt vorgenommen. Es geht auf den K4 für dich. Metaphorisch im übertragenen Sinne auf deine Reise als Unternehmer. Schön, dass wir zusammensitzen. Lieber Ralf, sag noch mal ein paar Worte zu dir und wieso wir heute zusammensitzen.
Also zuerst, ich bin Unternehmer und Unternehmen für die Marfo Unternehmensgruppe. Und damals, vor 20 Jahren, bin ich hier bei Marfo eingestiegen. Das war ein Traditionsunternehmen von dem Gründer Manfred Fuß, deshalb Marfo. Aber kritisch. Kritisch als Unternehmen selber waren in der Turnaround-Phase. Damals, ich junger BWLer, immer einer, der die Waage brauchte. Ja. Also ich brauche Waage, dann werden die Zahlen lebendig, ansonsten eine Steuerberater geworden. Und das hat sich dann hier so ergeben. Aber natürlich, auf der Reise zu heute, 20 Jahre später, muss man sich vorstellen, damals eingestiegen, wir waren 35 Leute bei 4,1 Millionen Umsatz, runtergebrochen von 110 Leute. Heute sind wir eine Unternehmensgruppe mit 300, zwischenzeitlich 325 Leute, machen 57 Millionen Umsatz und die Reise soll nicht zu Ende sein. Und das ist genau das. Weshalb wir heute da sitzen und auch schön, dass Marc, dass du da bist, dass ich dich begeistern konnte für unser gemeinsames Thema, weil wir selber uns kennengelernt haben auf einer Mastermind und da festgestellt haben, hey, Bergsteigen zu Unternehmer sein. Ich vertrete hier immer die Meinung, Unternehmertum ist Hochleistungssport. Und wenn man dann sagt, hey, das ist, was ist denn das für ein Blödsinn? Nee, überhaupt nicht. Weil es ist Hochleistungssport. Du hast so viele Disziplinen, dass man es eigentlich entweder Leichtathletik mit einem Zehnkampf oder im Bergsteigen mit genau dem vergleichen kann. Und deshalb schön, dass wir heute drüber sprechen können.
Ja, lieber Marc, du bist auch Extremsportler, vielleicht also eher auf der anderen Seite, genau. Was machst du hier und wer bist du? Was treibt dich in die Berge?
Ralf hat es schon erwähnt, wir haben uns vor einigen Monaten getroffen auf diesem Mastermind, haben relativ schnell festgestellt, hey, da gibt's Parallelen. Das sind Dinge da zwischen Unternehmertum und Extrembergsteigerei, die man vergleichen, verbinden kann. Deswegen sitzen wir heute da, um das zu erörtern und auszudiskutieren. Ich bin Extrembergsteiger seit 10, 12 Jahren, besteige relativ hohe Berge, beziehungsweise sehr hohe Berge auf der ganzen Welt. Ob in Südamerika, ob in Afrika, ob in Asien, Himalaya, Karakorum, aber auch in den Alpen. Und habe da inzwischen relativ viele Erfahrungen gemacht, solche und solche. Und kann bestimmt hier im Gespräch mit Ralf einiges auslassen lassen, ja.
Es gibt jetzt ja einen konkreten Anlass des Podcasts. Das ist ja nicht einfach, deiner allgemeinen Lebensgeschichte, sondern eine anstehende Expedition. Der Berg, auf den du gehst in Pakistan, ist der K4 oder auch Gasherbun genannt.
Genau.
Kannst du ein bisschen was zu der jetzigen Expedition sagen?
Genau, das ist die anstehende Expedition, die jetzt tatsächlich in 6 bis 7 Wochen losgeht. Ich bin voll in der Vorbereitung, voll in der Planung, voll im Training. Gashogrum 2, auch K4 genannt, ist der 13. höchste Berg dieser Welt, steht im hintersten Karakorum. Gibt eine riesengroße Expedition mit vielen Herausforderungen, viel Organisation im Vorfeld, wo ich gerade mittendrin stecke. Und da passt das Thema heute ganz gut, dass wir uns da nochmal reflektieren, dass wir drüber reden, dass wir uns vergleichen, Parallelen suchen und finden zum Unternehmertum. Und da ist jetzt im Prinzip kurz vor der Expedition genau der richtige Zeitpunkt.
Cool. Du hast ja angesprochen, Ralf, du bist so ein bisschen unvorbereitet auch ins Unternehmertum gesprungen. Eine Expedition macht man, denke ich, gut vorbereitet, aber ist auch immer ein bisschen Risiko dabei, genau wie beim Unternehmertum und auch dein Schritt ins Unternehmertum. Warum hast du es damals getan und was waren vielleicht für dich auch die wichtigsten Schritte in der Vorbereitung, wirklich in die Rolle eines Unternehmers zu gehen?
Es ist ja immer, im Nachhinein kann man ja klar schön darüber reden, weil die Erfahrung man gemacht hat und auch die Basis sich geschaffen hat. Aber letztendlich ist es genau das, Fundament schaffen. Fundament schaffen heißt Training, Grundlagen schaffen, ja. Nichts anderes. Und man kann es ganz, ganz schön und idealerweise sogar mit einem Sport vergleichen. Und Basis schaffen heißt hier ja auch, das haben wir miteinander auch besprochen, sagen wir, das Basislager aufschlagen. Was heißt ein Basislager aufschlagen? Basislager aufschlagen heißt sich orientieren, sich akklimatisieren. Im Unternehmertum heißt es, hey, ich habe ein Basislager, erstmal meine Prozesse, mein bestehendes Team, meine Grundlagen, meine Kundenstrukturen. Diese Weg verstehen, das Team kennenlernen, dem Team letztendlich dann auch zuzuhören, an der Basis dann so weit zu schaffen. Am Anfang war das die ersten 5 Jahre schwierig, weil man hat hier als junger Geschäftsführer, der dann, ich bin damals mit 28 Jahren eingestiegen, in ein bestehendes Maschinenbauunternehmen. Und das war damals noch nicht ganz so wie heute, dass man weltoff ins Maschinenbau war, so ein bisschen. Bisschen träge, bisschen, ja. Und wenn man da als junger, Anführungszeichen, dynamischer Mann kommt und sagt, ey, ich weiß, wie die Welt funktioniert und lass euch mal dran teilhaben, dann sag ich, ja, alles klar. Ja, auf dich haben wir gewartet. Ja, das, so, lass uns mal dran teilhaben. Und da gehört natürlich erstmal Aufklärung, da gehört Vertrauen, da gehört auch Perspektive in die eigene Person, in die eigene Sichtweise. Und das ist letztendlich dann die Grundlage. Und wenn man das dann soweit wiederum die Parallelen schafft, das ist dann der Berg, ist genau dann das, der Weg ist das Ziel. Ja, und letztendlich eigentlich nicht der Gipfel ist die Folge. Ja.
Weise Worte, trotzdem die Frage, hattest du damals ein Ziel? Also klar, der Weg ist das Ziel und die Entwicklung, man setzt sich aber immer auch wieder neue Ziele, denke ich, so wie du den einen Berg angehst und dann den anderen Berg. Hattest du irgendwelche, ja, vielleicht auch Meilensteine deiner Expedition?
Das definitiv, aber eigentlich der Ursprungsdrang kam auch aus dem Sport heraus. Ich habe als 17-, 18-Jähriger die Schule unterbrochen, wollte Tennisprofi werden. Mhm. Für ein Jahr, im Nachhinein ist es klar, ein Jahr ist dafür viel zu wenig. Aber nichtsdestotrotz für mich war im Nachhinein die Erfahrung Gold wert, weil dieses erste Scheitern, dass es nicht geklappt hat, das war für mich natürlich, das war damals mein Lebenstraum oder mein Traum, nicht Lebenstraum, ist mein Traum, Profi zu werden. Hat nicht geklappt, wieder zurück zu der, Berufsschiene und dann aber weiter dran gefeilscht und gearbeitet und dran gemacht. Und dann über meine Studien, die ich gemacht habe, also Studium parallel zu meinem Beruf. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht und habe dann BWL studiert und habe dann nochmal Internationales Management studiert. Aber immer die Theorie soll die Praxis anreichern. Mhm. Weil die Praxis gibt vor. Und das ist wieder beim Sport. Die Praxis, der Körper, die Eile gibt vor. Und das wird angereichert. Und dann bin ich hier, dann kriege ich den Schub. Und wenn man das hier so sieht, man auch in der Selbstreflexion ist es Wahnsinn, was Sport zu Unternehmertum verbindet.
Absolut.
Ja.
Wie war deine Reise zum Sport? Also war das auch schon immer so, dass du irgendwie ausgeprägten Leistungsgedanken hattest oder im Extremsport, sage ich mal in Anführungszeichen, zu Hause warst? Wie kamst du auch dahin?
Ich habe tatsächlich damals mit 6, 7 Jahren angefangen, Radball zu spielen.
Ich jetzt nicht so wie kurz ab, was ist Radball? Vielleicht wissen es auch nicht alle, die
sehr. Ja, in einem Satz Fußball auf dem Fahrrad, ja, okay. Gibt es aber inzwischen, viele kennen es nicht, inzwischen kennen es aber immer mehr. Es geht so langsam in Richtung Olympia, es tut sich da was. Mhm. Auf jeden Fall steckt ein großer Leistungsgedanke dahinter. Ja. Und ich habe dann damals relativ schnell festgestellt, hey, ich bin da gar nicht so schlecht. Und wenn ich was tue, dann funktioniert es auch. Ich war dann in verschiedene Kader, erst im Landeskader, später im Nationalkader, habe auch international gespielt. Also das war dann Leistungssport auf hohem Niveau, ja, und das in meiner Kindheit, und das prägt tatsächlich, wenn so im Fokus steht Ausdauer, Disziplin, das schon in jungen Jahren, was vielleicht Freunde von dir, die gleich alt sind wie du, 14, 15, die haben das gar nicht, die kennen das auch gar nicht, und du kommst da jetzt auf einmal mit einer Disziplinsache und denke, was macht der, ja, und das prägt einen, und das habe ich dann auch tatsächlich über Jahrzehnte hin gemacht, bis knapp 30 dann. Das hat sich dann überlappt mit den Bergen und war aber dann natürlich Gold wert für meine Bergsteigerei. Da kam dann eins zum anderen, weil Disziplin, Ausdauer, nur mal um die zwei Begriffe zu nennen, ist auch genau das, was ich am Berg brauche. Ich lerne mit Niederlagen umzugehen. Klar, wenn man Spiele auf hohem Niveau beträgt, weiß man, okay, jetzt habe ich verloren, wie gehe ich damit um? Manche haut es um, man muss das lernen, das ist ein Prozess. Es ist ein Teamsport, habe ich jetzt auch am Berg. Ich kann nicht allein hohe Berge besteigen, ich habe immer ein Team um mich herum. Ich weiß, aber habe gelernt damals, wie ich mit einem Team umgehen muss. Und das sind alles Faktoren, die mich geprägt haben und heute im extremen Höhenbergsteigen natürlich total unterstützen.
Ich finde einen Faktor ganz spannend, den du genannt hast, dieses Thema Disziplin. Es hat ja auch etwas damit zu tun, für etwas zu brennen, eine Leidenschaft finden, etwas zu entwickeln, wo andere dann vielleicht ja andere Dinge tun oder wo man ja auch selbst auf andere Dinge verzichtet. Auch in einer unternehmerischen Reise kenne ich das. Man wird von außen manchmal speziell angeschaut, weil man eben nicht unbedingt Zeit für andere Sachen hat. Und wie ist das bei dir, Ralf? Begleitet dich das auch, dass du so mit Sicherheit, ja mit voller Passion das tust, was du machst? Und musst du dafür diszipliniert sein? Musst du vielleicht auch verzichten? Was war da bei der Reise in der Marfoch in den ganzen Jahren von außen gesehen vielleicht Faktoren?
Wir müssen aufpassen, dass wir Disziplin nicht negativ belasten. Disziplin würde ich sofort mit negativen Neumund, mit negativer Belastung ganz weit im Raum. Nee, im Gegenteil. Disziplin hat was mit Leidenschaft zu tun. Mhm. Und wenn ich hier dieses als reine Pflichterfüllung sehe, dann geht genau das zu Ende, das Feuer. Wenn ich auch mal ein Feuer gehabt habe, dann ist spätestens jetzt, wenn mir jemand sagt, oh, das ist Disziplin und jetzt geh ran und du bleibst da und ab dem Moment kommt dann der Cut. Nee, Disziplin ist so die Folge. Auch da wiederum, die Folge aus Leidenschaft. Weil wenn ich leidenschaftlich, also mit Interesse was betreibe, dann bin ich automatisch diszipliniert. Weil ich mir selber dann die Ziele setze, meine Trainingseinheiten setze, auch hier im Unternehmerkontext, denn auch hier meine Meilensteine setze, mein Team aufbaue, auch das Team weiterentwickle, Personalentwicklung dann auch nahe betreibe, Strukturen, Abläufe schaffe. Das ist dann alles Disziplin, das sind alles Disziplinen, die dazugehören. Und das ist immer die Basis der Leidenschaft. Und die Leidenschaft ist das Feuer. Und das Feuer heißt, das macht's aus. Ja, das lässt einen das Ganze auch letztendlich dann betreiben. Und das endet dann in der Selbstverwirklichung. Also wenn wir jetzt schon ganz weit vorgreifen, bevor wir jetzt hier zu sehr oder ausschließlich im Beginn sind, letztendlich ist der Weg die Selbstverwirklichung. Und so kann ich hier dann auch meinen Stempel auftragen, der nicht unbedingt über der Beste sein muss, natürlich nicht. Aber das macht's aus. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, was macht's denn eigentlich aus? Und dann kommen wir wieder zu einer Parallele, Freiheit. Ja? Also, wenn ich Marc, mir vorstelle, wie du dann am Berg bist, wir hatten vorher auch noch ein bisschen im Kontext miteinander gesprochen, ich bin dann ja hier am Berg einfach auch ohne Handy. Ja, das sind Themen, die sind nicht gegeben. Ja. Also, ich bin frei.
Ja.
Ich bin, es geht nicht durch externe Impulse irgendwo gesteuert oder auch abgelenkt, So, auch das ist einfach eine Art der Freiheit.
Können sich viele gar nicht mehr vorstellen heute. Und aber die können sich auch diese Freiheit nicht vorstellen.
Ja.
Die es da gibt, ja.
Ja.
Und ich versuche es dann immer ein bisschen zu erklären. Das dringt bei vielen gar nicht durch. Ja, die verstehen das gar nicht. Ja, das muss mehr Loki. Das ist total spannend.
Was prägt eure Leidenschaften am Unternehmertum oder am Bergsteigen? Also es muss ja irgendwelche Faktoren geben, die für dich ganz besonders die Leidenschaft ausmachen. Was ist das auch tagtäglich?
Ich sag mal, die Fähigkeit, klar, der Selbstmotivation, dass man hier sich jetzt nicht einreden muss. Und heute gehst du wieder an die Firma und du knechtest und tust. Nein, nein, Blödsinn. Sondern man sieht das Ganze als wirklich ein rundes Fundament, ein rundes Konstrukt, in dem hier das Ganze über die verschiedenen Disziplinen heißt, Abläufe heißt, Mitarbeiterteam, nicht Personal, nicht Produktionsfaktoren, sondern wir sprechen bei uns von Erfolgsfaktoren. Und das ist es letztendlich. Ich möchte hier auch bei mir im Unternehmen keine Mitarbeiter zum Schaffen, ja, sondern zum Mitwirken, Mitdenken, Mitgestalten. Ich sage immer, bitte bei neuen Mitarbeitern oder bei Vorstellungsgesprächen schaffen, bleiben Sie bitte dort, wo Sie sind. Nicht böse gemeint, sondern wir wollen hier über den Tellerrand hinaus, wir wollen dieses Meer, wir wollen eine gewisse Selbstverwirklichung hier dann auch spüren. Ja, und haben wir auch, zum einen haben wir eine Führungsfibel, wo wir da aufgesetzt haben, wo der Teil dazu beiträgt, also auch da wieder den Rahmen gibt und aber auch ein Wertschätzungsmodell, wo dann wiederum den Rahmen gibt. Also einfach auch Leitflanken, Orientierungsplanken, sage ich da, die dem Einzelnen auch den Halt geben.
Mhm. Jetzt sind wir schon sehr tief in die einzelnen Thematiken der Folgen eingestiegen. Also wir werden uns auf jeden Fall intensiver mit dem Thema Führung beschäftigen und mit dem Thema Team. Wir werden uns, glaube ich, auch intensiver nochmal damit auseinandersetzen, wie eine Organisationsstruktur im Unternehmen funktioniert. Aber wir sind ja noch am Anfang. Und jetzt auch nochmal, um wirklich konkret auf das Thema Berg zurückzukommen. Was machst du denn in der Vorbereitung und was braucht es, um das Basislager für die Expedition aufzubauen?
Ja, vielschichtige Frage. Vorbereitung ist für mich immer, ich nenne es mal dreischichtig. Ich spreche immer von drei Säulen. Die erste Säule ist alles, was so in der Vorbereitung dazugehört. Organisation, Planung von dem Ganzen, da spielen Themen eine Rolle, wie was für ein Team habe ich am Berg, was brauche ich von der Ausrüstung, jeder Berg braucht ein bisschen andere Ausrüstung. Finanzen spielen natürlich eine Rolle, jetzt vor allem bei dieser großen Expedition, das kann man nicht mal eben so aus den Ärmel schütteln, da gehört schon was dazu, Sponsoring, ja, klar, man braucht da ein Stück weit Unterstützung, weil alleine schafft man das nicht. Heutzutage großes Thema Multimedia, ohne das geht es auch nicht mehr, auch im Zusammenhang mit Sponsoring, mit Finanzen und dann so klassische Themen, wie Versicherungen, nicht jede Versicherung tue ich hier locker mal versichern, wenn ich hier auf 8000 stehe. Das ist gar nicht so einfach. Ja, da denkt man gar nicht drüber nach, und das ist gar nicht so einfach. Ja, man muss Privates steuern und so weiter. Das ist so die erste Säule.
Organisation vielleicht.
Organisation, Plan. Und zwar nicht nur im Vorfeld, sondern auch währenddessen. Es läuft ja weiter, ja, und auch im Nachgang. Das heißt, wenn wir von einer 50-tägigen Expedition reden und von einer, keine Ahnung, einjährigen Vorbereitung und halbjährigen Nachgang, dann sind wir da locker mal bei 2 Jahren, ja, für eine Expedition. Das ist so die erste Säule. Die zweite Säule ist natürlich die körperliche Vorbereitung. Das fängt an mit Ernährung, mit Schlaf, mit was mache ich mit meinem Körper? Ich kann nicht normal weiterleben, wie wenn ich es dann tue, wenn ich mich nicht auf den Berg vorbereite. Das spielt Thema Alkohol eine Rolle und solche Sachen, ja. Auch Verzicht teilweise. Ich bin inzwischen 47, da spielt zum Beispiel Regeneration eine große Rolle. Ich kann nicht hier 6 Tage in der Woche Vollgas geben, das geht nicht. Ich muss, auch wenn ich es gern wollte, ich bin dieser Typ, wo am liebsten jeden Tag Vollgas gibt, aber das lässt mich mein Körper relativ schnell spüren, dass es einfach zu viel ist. Das heißt, diese Päckchen Regeneration, die müssen einfach rein. Und wenn es noch so schwer ist für mich selber, einfach mal nichts zu tun, Beine hoch, ja.
Ist das mehr Intuition oder Planung? Also hörst du in dem Moment auf deinen Körper, wer dir Signale gibt? Oder
ja, versuchst du so vorher mal so. Das gibt es tatsächlich, dass ich zu spät drauf höre, dann kriege ich die Signale, ja. die Kunst ist es, und ich werde da immer besser drin, das schon im Vorfeld natürlich entsprechend zu planen und dann aber auch auf mich zu hören und auf mein Bauchgefühl. Ich kenne meinen Körper inzwischen sehr, sehr gut, auch durch den Leistungssport über Jahrzehnte lang. Genau, das ist das eine. Dann natürlich Training, was auch zur körperlichen Vorbereitung gehört. Knallhartes Training von 8000er. Es hilft nicht, da ein paar Mal in der Woche ein bisschen joggen gehen, sondern das sind wirklich harte Einheiten über Stunden, über Tage. Da kann ich auch, da gehen wir später noch genauer drauf ein, was einfach dazugehört. Ich sage immer, die Kunst ist es, über diesen einen Punkt hinausgeht. Jeder Sportler kennt es. Irgendwann ist der Punkt erreicht, so, jetzt bin ich eigentlich, es reicht's für heute. Nein, jetzt reicht's nicht für heute, weil jetzt müssen nur ein paar Schritte weitergehen. Und zwar nicht nur eins, sondern vielleicht sogar drei Schritte weiter, weil am 8000er reicht es eben nicht nur, dieses Standardpensum abzulegen, sondern da muss ich diverse Schritte weitergehen. Und das ist auch eine Frage von meinem Mindset. Ja, wie pushe ich über meine Gedanken meinen Körper dazu, viele Schritte oder einige Schritte weiterzugehen über diesen einen Punkt hinaus? Und die dritte Säule, wahrscheinlich die wichtigste Säule, ist die mentale Säule. Wir haben die organisatorische Vorbereitung, natürlich die körperliche, aber auch die mentale. Vermutlich die wichtigste, weil ich weiß heute schon, ich habe jetzt ein paar sehr hohe Berge bestiegen, ich weiß heute schon, am Berg werden ein paar Dinge auf mich zukommen, die ich gar nicht sehen will. Ja? Aber die kommen trotzdem. Und dann darf mich das aber nicht umhauen. Ja? Ich muss da gewissermaßen stark bleiben, ja. Das darf mir nicht aus der Bahn laufen. Wenn ich irgendwo im Sturm auf 7500 Meter Dinge sehe, die ich jetzt sehen will, die nicht schön sind und mich das aus der Bahn wirft, habe ich ein Problem da oben, ja. Da hilft dir dann keiner. Und da geht es um mentale Stärke, ja.
Kannst du dann ein Beispiel sagen? Was sind Dinge, die nicht schön sind? Das sieht nach 1000 Meter, stelle ich mir jetzt schön vor. Ja, ja,
ist in Sonne. Genau. Schöne 5 Grad plus und nein, eben nicht. Also es ist tatsächlich so, dass an den hohen Bergen immer wieder Menschen verunglücken, ja, und auch sterben. Es ist so, wenn man auf den 8000er steigt, weiß man, da sterben Menschen. Das kann auch um dich herum passieren oder es ist schon Jahre vor passiert, weil man deren Körper, deren Leichname einfach nicht mehr vom Berg kriegt. Die sind heute noch da. Und es kann tatsächlich passieren, dass sie da irgendwo ums Eck kommen und da liegt jemand. Ja? Und dann darf dich, und das ist nichts Alltägliches für uns alle nehmen, ja. Und das darf dich aber nicht aus der Bahn laufen. Da musst du, so blöd es klingt, cool bleiben, ja. Und die Dinge nehmen, wie sie sind. Es gibt aber auch Fälle wie, dass jemand Hilfe braucht am Berg. Ja? Also nicht vielleicht du selber, sondern jemand anderes. Aber ab einer gewissen Höhe ist es einfach so, man kann denen nicht helfen. Das geht nicht. Ich hab maximal Kraft für mich selber. Schulbinden, mega anstrengend. Wie soll ich da jemanden vom Dalt tragen? Das geht nicht. Das weiß man aber, ja. Das weiß man im Vorfeld. Wenn ich eine gewisse Höhe überschreite, hilft dir keiner mehr. Und das kann tatsächlich sein. Die Chance ist gar nicht mal so klein, dass andere Bergsteiger Hilfe brauchen. Du kannst sie aber nicht leisten. Und damit umzugehen, das ist so diese mentale Säule, auf die man sich vorbereiten muss. Ich mache das viel durch Meditation, hilft mir da ruhig zu bleiben. Yoga, aber auch viel Gespräche mit Bergsteigern, die ähnliche Situationen erlebt haben. Und ja, letztendlich sind das so die Vorbereitungen, die ich treffen muss.
Spielst du die Situation auch gedanklich durch? Weil auch das ist ja den ich aus dem Leistungssport kenne, einen Trick oder eine Technik, die viele benutzen, wirklich zu realisieren, was dann passieren kann, wenn man landet.
Ja, absolut. Ich versuche, die ganze Expedition durchzuspielen. Also das fängt mit dem Anmarsch an, weil 2 Wochen lang irgendwo auf einem Gletscher Anmarsch relativ langweilig in Anführungszeichen, ja, aber da muss man durch, weil wenn man durch diese Phasen dann durchgeht, hat man die Endphase auch nicht, ja. Man versucht, es durchzuspielen. Man versucht auch, Extremsituationen wie die eben genannte durchzuspielen. Und vor allem dann, wie reagiere ich dann? Was habe ich für Möglichkeiten? Und was ist die beste Reaktion darauf, um die ganze Expedition nicht zu gefährden?
Ja. Was sind für dich deine 3 Säulen im Unternehmertum?
Ja, vielleicht nur kurz auf das eingehen von dir, Marc, da war mir jetzt gar nicht bewusst. Ja, das haben wir damals gar nicht drüber gesprochen, dass ja genauso ihr Team ja auf dich zukommen können am Berg selber. Ja. Ich sag mal, man kennt es jetzt hier, unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht aussteige aus dem Auto, wenn irgendwas passiert ist. Und am Berg soll ich dann mehr oder weniger an jedem vorbeigehen oder nicht helfen. Es ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Aber klar, wenn man sich dann wieder reinversetzt in die eigene Lage, wenn die Kraft dann für den eigenen Körper nur ausreicht und das kann man sich ja auch vorstellen. Aber das ist echt, das braucht Vorbereitung. Absolut. Weil ab dem Moment kannst du ja nicht bloß ins Zweifeln kommen, sondern auch in das eigene Kopfkino. Jeder kennt es, dass dich der nicht mehr loslässt und dann auf einmal die auch die unkonzentriert halt.
Genau.
Und der nächste Tritt kann dann.
Und da passiert ein Fehler, genau in dem Situation.
Ja. Ja. Ja, also von dem her, wow. Ja, also gut, die mentale Stärke, auch da sind ja klar Parallelen. Da ist aber der Druck, der vermeintliche Druck, ist immer die Frage der Sichtweise. Mhm. Lass ich Druck zu und dann bin ich wieder bei der negativen oder positiven Auslegung, was ist denn Druck? Ja, ist es denn immer negativ? Wenn wir von Druck sprechen, dann häufig dann, aber ich kann es auch positiv, ich kann ja Energie zur positiven Energie letztendlich werden lassen und beim Unternehmer sein, ja, sehe ich das da genauso. Was ist Druck? Druck heißt nichts anderes, dass ein Unternehmen dazu da ist, um Kunden zu begeistern. Punkt. Es ist nicht das Werk des Unternehmers und auch nicht der Unternehmer bezahlt die Mitarbeiter. Nein, es ist immer der Kunde und der Kunde ist der Mittelpunkt. Das heißt, unsere drei Säulen, oder wir haben vier Säulen bei uns im Haus, ist unser Kunde. Was ist unsere Philosophie? Was unterscheidet uns von anderen? Und unser gesamtheitliches Führungsverhalten. Das sind unsere vier Säulen und auf der ist letztendlich jedes einzelne Unternehmen aufgebaut und aber auch die gesamte Unternehmensgruppe. Und auch wiederum, um unseren Mitarbeitern auch die Orientierung zu geben. Ja, und nicht jeder hat eine andere Wertvorstellung, jeder hat eine andere Vorstellung von genau diesen Dingen. Aber wichtig ist, dass man als Unternehmen genau die Leitplanken setzt und auch da dann die Orientierung geben kann und auch die Reflexion, passe ich dazu? Passt es zu mir? Finde ich mich da wieder? Und das ist ja die Aufgabe. Nicht eine Ansammlung von Personen, sondern eine Ansammlung der Besten. Und die Besten sind nicht fachlich die Besten, sondern die Besten sind die, die am besten zusammenpassen. Ja, und das ist letztendlich dann eine der Aufgaben. Mhm. Ja.
Auch da eine unglaubliche Parallele. Die Besten sind die, die im Team in der Situation ja am besten miteinander funktionieren. Und genau das brauchst du auch, ein Team, was am Berg funktioniert.
Absolut.
Und auch da finde ich wieder den Aspekt der Freiheit auf der einen Seite und der Verantwortung auf der anderen Seite total spannend. Du trägst Verantwortung für dein Leben, für das Leben der Menschen, die mit dir gehen, vor allem aber für dich selbst. Du trägst Verantwortung für deine Organisation und natürlich auch für dein eigenes Wohl als Mensch. Und dadurch resultieren, glaube ich, auch einfach Entscheidungsmuster, die dann auch relativ ähnlich sind. Also, und das hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch, das Thema, wo Indien und Pakistan gerade miteinander im Konflikt sind.
Ausgerechnet
jetzt. Und ja. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber der Berg liegt mitten in Pakistan, ist gut, sagen wir, am Rand von Pakistan, mitten in dem betroffenen Gebiet. Von außen könnte man ja da schon sagen, der Typ ist irre oder irre mutig, wie auch immer man das nennen möchte. Ralf hat gerade sehr viel zum Thema Mut gesagt, dass es für ihn nicht nur ein einzelner Aspekt ist, sondern auch mit Chancen und Möglichkeiten zu tun hat, der in der Gewalt. Ja. Was heißt Mut für dich, vielleicht auch im übertragenen Sinne, und wann würdest du sagen, bist du vielleicht wirklich ganz konkret am Berg extrem mutig? Dann musst du es sein.
Ja, keine. Also da fängt es tatsächlich schon bei solchen Dingen an, in den Land zu reisen. Für viele von meinen Freunden, Bekannten ist das schon mutig, nach Pakistan zu reisen, auch mal abgesehen von der Situation, die sie aktuell haben. Für viele sind solche Länder einfach nicht im Mindset und das ist schon Mut genug. Ich bin jemand, der schon immer international unterwegs ist, schon immer viel gerne reist. Ich war mit meinem Rucksack schon in über 50 Länder auf dieser Welt, habe schon krasse Sachen erlebt. Von dem her ist das jetzt für mich nicht unbedingt mutig, nach Pakistan zu reisen. Mhm. Am Berg selber ist Mut natürlich eine Sache. Ich sage immer, Mut macht den Unterschied. Mut macht den Unterschied, ja. Wenn ich auf den 8000er tatsächlich auf dem Gipfel stehen will, komme ich am Mut nicht vorbei. Ich muss da gewissermaßen mutig sein, muss vielleicht auch Dinge so entscheiden, die man jetzt im normalen Umfeld vielleicht nicht so entscheidet, ja, weil ohne diese letzte gewisse Entscheidung, diesen letzten gewissen Prozentsatz an Mut, komme ich nicht auf den Gipfel von dem 8000er. Das ist unwirklich, ja. Und von dem her ist das ein Riesenthema. Gab es in der Vergangenheit auch immer wieder. Natürlich, es gibt da ganz konkrete Beispiele am Berg. Natürlich herrschen da Gefahren oft. Dann muss man abwägen und überlegen, ja, bin ich jetzt so mutig? Gehe ich jetzt die Gefahr ein? Ist das wert, ja? Oder ist das eher nicht wert? Lass uns umkehren. Und daher hat immer Präsenz das Thema, ganz klar.
Hast du auch da noch mal ein Beispiel? Also ich werde nicht zu gefahrengeil sein, ja? Was kann dir alles passieren?
Alles gut. Also, auch da noch mal das Thema dann übermütig. Also genau diese Gratwanderung.
Genau.
Das ist es ja. Ja, Mut ist da, ja. Die Definition von Mut ist ja schwierig. Ja, ist aber, ab wann finde ich
auch wie anders,
ja. Und ab wann werde ich übermütig, ja, also bin ich vielleicht auch reiter, wenn ich ans Ziel kommen will, jetzt gehe ich halt nochmal den Meter, ja. Weil ich möchte da jetzt halt hinkommen, aber ab dem Moment bin ich halt nicht mehr Herr meiner Entscheidung, sondern mein Ziel bestimmt mein Handel. Und ab dem Moment bin ich übermütig, weil ich halt nicht mehr abgelegt habe, hey, guck mal, da wird's halt eng.
Für mich ist das auch ein bisschen Tagesform. Ja. Ich bin nicht jeden Tag gleich in den Bergen. Manchmal bin ich so ein bisschen in Anführungszeichen ein Draufgänger und sage, hey, mach mal, tschakka. Ja.
Ja.
Und dann gibt es Tage, gefällt mir nicht so der Hang, kommt da eine Lawine, kommt da keine, lass mal. Ja. Also ist ja ein bisschen Tagesform. Um auf die Situation nochmal anzusprechen, da gab es natürlich viele, mir fällt immer wieder eine ein, Aufstieg auf Mont Blanc. Da muss man, also je nachdem von welcher Seite man kam, mein Aufstieg damals musste man durch das sogenannte Grand Colorat, das ist eine große Steinschlagrinne, ja, ungefähr 100 Meter breit, mehrere 100 Meter lang, und da ist 24 Stunden Steinschlag, 24 Stunden, also da kommen immer Steine runter und die gehen bis zu Fußballgroßen noch größer, man muss da durch, ja, das ist wie ein Steinschlag legen. Man steht da praktisch vor dieser Rinne gegen Deckung, während was runterkommt, wartet auf den Moment, wo dann weniger oder gar nichts runterkommt und fängt dann an zu rennen. Ja, also man rennt über den Berg. Also das ist nicht eine Stelle, wo jetzt auch nicht flach oder eben ist, sondern die hat es in sich. Ja, aber man muss da trotzdem rennen, weil man hat keine Zeit. An der Stelle drehen viele, viele um und an der Stelle sterben 5 bis 10 Menschen im Jahr. Das weiß keiner, aber das ist so. Ja. Und das ist... Das sehe ich schon als Mut, da drüber zu gehen. An dem Tag, wo ich damals war, bezeichne ich mich als mutig. Ich bin da durchgestiegen, ja, aber es gibt garantiert auch andere Tage, wo ich sage, boah, lass mal, heute nicht, ja.
Das hört sich ja, das hört sich nach James Bond an. Da ist, ich gehe
noch nicht, aber
ich gehe über das Hinfeld, beziehungsweise ich kriege die Minen von oben. Das ist ja irre, das wusste ich
ja. Das sind die Berge, ja. Das, ich sage immer, die Berge sind kein Spielplatz. Ja. Es gibt inzwischen viele Menschen in den Bergen, die haben da nichts verloren. Ja. Die sind da mit Turnschuhen unterwegs, haben keine gescheite Kleidung, keine gescheite Ausrüstung. Aber die spreche ich ja an und sage, Leute, was macht ihr denn hier? Ja, bitte dreht um. Das, ihr bringt mit eurem Handeln andere Gefahr, die euch nachher retten müssen. Ja. Das Thema Mut. Ob das von dem mutig ist, wahrscheinlich eher nicht, weil sie es nicht verstehen. Und nochmal zurückzukommen auf die Beispiele, jetzt konkretes Beispiel natürlich wieder im 8000er, wenn man 8000er versteigen will, muss man in die sogenannte Todeszone eindringen. Ja. Todeszone ist im Prinzip alles oberhalb von 7500, 7800, 8000, jeder definiert das ein bisschen anders. In der Todeszone hat der menschliche Körper nichts verloren. Ja. Der menschliche Körper ist da nicht lang überlebensfähig, eine Weile schon, aber nicht lang. Der menschliche Körper kriegt dann nicht das, was er eigentlich braucht zum Überleben. Er frisst sich im Prinzip selber auf. Das heißt, ich muss aber in diese Zone eindringen. Wenn ich auf dem 8000-Gipfel stehen will, muss ich da rein. Ja. Und das war vor 2 Jahren, 2023, bei meiner Manaslu-Expedition schon das gleiche Thema. Und man weiß genau, wenn man in diese Zone eintritt, sind wir wieder beim Thema von vorher mit mentaler Vorbereitung, wenn da irgendwas sein sollte, hilft dir keiner. Ja, da bist du mehr oder weniger auf dich allein gestellt. Jeder dort oben ist so mit sich selber beschäftigt und alles, was er schafft, ist, seinen eigenen Körper zu bewegen. Aber da jemanden zu retten, ist nahezu unmöglich. Da fliegt auch kein Hubschrauber. In den Alpen kann ich von jedem Punkt aus selbst von Mont Blanc, aus der höchste Punkt in den Alpen, kann ich einen Hubschrauber anrufen, der ist innerhalb von 7 Minuten steht da und holt dich.
Ganz spannender Aspekt von Mut, finde ich, weil ich glaube, das ist bei den Menschen auch im Hinterkopf, die vielleicht auch da selbst in den Alpen nichts verloren haben, aber die wissen, mir kann nichts passieren, der Hubschrauber kommt noch. Und das ist ja ein Teil wiederum, wo man Verantwortung abgibt. Ne?
Es ist so diese Gesellschaft, die sich gedreht hat in den letzten 10, 20 Jahren. Jeder hat ein Handy in der Tasche, jeder denkt, ich bin unsterblich. Wenn irgendwas ist, lasse ich mich halt holen. Ja? Was man nicht vergessen darf, es gibt immer noch diese Funklöcher in den Bergen, da ist nichts mit anrufen, das vergessen auch viele. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass viele gerettet werden. Inzwischen ist, da muss man ein bisschen die andere Seite betrachten, inzwischen ist diese Bergrettung auch ein Business geworden, die verdienen da viel Geld. Geld spielt auch immer eine Rolle, das spielt alles zusammen. Ja. Und alles unter der Überschrift, ja, Mut muss es denn sein, übermütig, und dann kommen genau solche Situationen zustande.
Ja, okay. Sagen wir, das mit Geld spielen, aber ist so, aber ist immer eine Frage, ab wann wird es kommerziell? Immer dann, wenn natürlich Markt da ist.
Genau.
Also da richtet sich einfach das Ganze nach dem Markt. Und dann sind halt die Marktteilnehmer, die dann ihre Leistungen dann anbieten. Aber das muss man sich wirklich hier nochmal selbst in die Vorstellung bringen. Ich bin hier ohne Rettung, ohne Hilfe, ohne jemand, der
mich anrufen
kann, sondern ich bin auf mich selbst gestellt und wirklich auf mich selbst gestellt. Und das hat mich auch so beeindruckt, als wir darüber gesprochen haben. Das ist, das muss man sich wirklich da reindecken und reinfühlen. So, nichts anderes ist es ja, mehr oder weniger auch als Unternehmer, vielleicht nicht zu gravieren, aber du bist auch ohne zweite Schleife, ohne Rettungsanker in dem Sinne. Natürlich versucht man immer einen Plan B, ganz, ganz wichtig. Ohne Plan B bin ich übermütig, mutig. Ja, der Plan D macht mich mutig, weil ich dann auch hier immer eine Aktivität habe, wie kann ich auf Dinge reagieren und wie kann ich auch wieder auf Unvorhergesehenes auf mich wieder rausmanövrieren. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, die vorausschauende Arbeitsweise und der vorausschauende Gang, das bezeichne ich als Mut. Weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich übermütig. Weil dann habe ich nicht abgeschätzt und habe ich auch nicht reflektiert und habe auch nicht die Konsequenzen entsprechend bewertet. Weil dann bin ich hier, ja.
Ich denke, das erwarten auch deine Mitarbeiter von dir.
Ja.
Die verlassen sich da ein Stück weit auf dich.
Absolut, ein absolutes Personen. Ja, absolut. Und das kann ich ja nachvollziehen. Sondern es geht mir ja selbst so. Also mir selbst, was heißt, ich habe die Führungsgiebel nicht geschrieben, um hier meine Mitarbeiter Leitfaden zu geben, sondern erst mal um mich zu orientieren. Was erwarte ich denn von Führung? Was ist mir wichtig? Wo sehe ich, dass ich auf mein Führungsverhalten auch sein möchte und nach was will ich mich messen lassen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, um das vorwegzureiben, ist Vorbild sein. Ich würde mir die Hände abhacken, bevor ich hier von einem Mitarbeiter was verlangen würde, was ich nicht selbst in der Lage bin oder gewillt bin zu tun. Das hat nichts mit Vorbild zu tun. Und das sind solche Grundeigenschaften, solche Grundeinstellungen. Und das war mir wichtig, das selbst erstmal zu Papier zu bringen, um dann den roten Faden für meine Führungskräfte da dann letztlich als Grundlage zu haben. Aber erstmal für mich selbst. Und das klingt immer, und das sind solche plakativen Sätze, die ich vorher schon gesagt habe, Führung fängt beim Ich an. Aber es ist so. Das merkst du ja im Berg auch. Und es fängt immer beim Ich an. Wenn du selbst dir nicht bewusst bist, deinen Stärken, aber auch deinen Schwächen, dann kannst du auch nicht reagieren. Und du kannst dich auch selbst nicht weiterentwickeln.
Richtig. Ja. Wir halten also fest, das Basislager für eine Expedition als auch fürs Unternehmertum ist zumindest auch das Ich, mit sich selbst im Reinen sein, Werte zu haben.
Ganz klar.
Und zu wissen, wie weit man geht oder wann man eben auch aufhört. Lass uns nochmal versuchen, für diese Folge zu reflektieren. In beide Richtungen gefragt, was sind für euch jetzt die 2, 3 wichtigsten Punkte im Basislager, im Expeditionsstart als Bergsteiger und als Unternehmer?
Also für mich ist ganz klar das Basislager das Fundament. Das Fundament zu schaffen fürs Unternehmen. Und das Fundament heißt erstmal Grundlagen. Wo sind unsere Wertevorstellungen? Also wo sind wirklich unsere Orientierungspunkte, unsere Polarstern? Dann ganz, ganz wichtig, wie sind wir als Team? Wie verstehen wir unsere Rollen als Team? Als Organisationsgrad, um nicht zu tief reinzugehen, aber einfach, wie verstehen wir das Rollenverständnis im Team? Und dann natürlich ganz klar, wer ist unser Mittelpunkt? Also unsere Zielgruppe, unser Kunde. So, und das sind unsere drei Wesentlichen, die die Basislage für uns ausmachen.
Ganz ähnlich am Berg. Also Basislage ist, wie ich schon sagte, die Basis, ja, da laufen alle Fäden zusammen. Ohne ein Basislager, von wo aus alles gesteuert wird, von wo ich den Berg in Angriff nehme, von wo aus organisiert wird, wo sich im Prinzip alles abspielt, wo jeder einzelne Bergsteiger eine Rückzugszone hat, eine Regenerationszone, sich vorbereitet auf die Strapazen, die da kommen. Da brauche ich einen Platz, da brauche ich einen Ort, sowohl räumlich, aber auch als auch geistig, wo ich mich auf diese Dinge vorbereite. Und wenn das Basislager nicht da wäre, dann würde mir das fehlen und dann würde ich völlig planlos, haltlos an den Berg gehen, würde versuchen, diesen zu besteigen, was überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil mir einfach dieser Halt, dieser Grundstein, diese Basis, wie es das Wort schon sagt, aussagt, und ohne das funktioniert es mit Sicherheit überhaupt.
Ich glaube, für den Start unserer Expedition ist alles gesagt.
Mal losgehen.
Es kann losgehen. Wir begleiten dich in dieser Podcast-Reihe auf deine Expedition. Das bedeutet, euch erwarten mindestens 7 Folgen, wo wir reife miteinander unternehmerische Themen reflektieren. Wir auch immer wieder, ich sag mal, hoffentlich O-Töne von dir bekommen, soweit es denn geht mit dem Empfang. Und das verschneiden wir zusammen. Ihr könnt das Ganze verfolgen auf den Social-Media-Kanälen der MAFU, auf den Social-Media-Kanälen der Expedition. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt beim Mut zur Sache.